Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Holstein 1:1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mir gegenüber in unserem feinen Studio hier mein Kollege Marco Nehmer.
Moin
Marco,
aus dem Kabuff.
Marco, ich grüße dich.
Hi.
Mein Name ist Niklas Schomburg, ebenfalls Holstein-Reporter. Und wir wollen jetzt mal über den ersten Punkt der Störche sprechen.
Ja, Niklas, ich würde sagen, dein Wunsch von letzter Woche wurde erhört. Du hast dir gewünscht, dass es nicht noch ein 0:3 gibt, dass man nicht schon wieder über die gleiche Piep-Scheiße sprechen muss. Wir haben 2:2 gesehen, der Kieler Störche in Düsseldorf. Und ja, wir haben den ersten Punkt auf der Habenseite. Und nicht nur das erste Tor, sondern direkt auch 2 Tore. Ja. Holstein hat sich endlich mal treffsicher gezeigt und es war wirklich auch vieles besser, jetzt auch übers Ergebnis hinaus, muss man sagen.
Ja, ja, insgesamt. Also gleich ein ganz anderer Eindruck von der Mannschaft, muss man wirklich sagen. In den ersten 3 Spielen hatte man zwischendurch ja echt schon so Hände vors Gesicht Schlagmomente. Das war jetzt.
Ja, die Spuren im Gesicht waren irgendwann schon sichtbar im Spiegel, ne?
Ja, es ist gut, dass wir kein Fernsehen machen. Jetzt auch kein Video mehr, dann hätte man es gesehen jetzt
ja, bei uns. Aber wir haben ja sowieso auch reine Podcast-Gesichter.
Ja, auf jeden Fall. Radiogesicht. Das war wirklich, da waren natürlich immer noch Sachen dabei, wo Luft nach oben ist. Es waren immer noch so vergebene Torchancen. Denke an Finn Porat in der ersten Halbzeit etwa. Aber ja, 2 Tore und da hat man auch gesehen, das gibt ein bisschen Bestätigung. Das gibt ein bisschen für den Kopf, ein bisschen Selbstvertrauen. Und es war ein ordentliches Spiel. Es war insgesamt ein sehr ansehnliches Spiel, fand ich.
Also ja, auch von beiden Seiten, ne?
Ja. Genau, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Düsseldorf hatte deutlich mehr den Ball, klar. Holstein hatte die besseren Chancen am Ende. Ist 1:2 ungefähr in Ordnung, würde ich sagen. Für Holstein ein bisschen ärgerlich aufgrund der Qualität der Chancen sicherlich.
Aber ja, und weil man natürlich auch 2-mal in Führung lag, ja. Denn es ist natürlich immer unschön, wenn du dann jeweils wieder den Ausgleich kassierst, gerade wenn du halt das 2:2 dann auch noch so spät kriegst, in der 87. Minute. Nichtsdestotrotz, du sagtest gerade, Düsseldorf hatte natürlich auch mehr den Ball. Das war auch so ein bisschen die Kieler Spielanlage. Man hat das Ganze so ein bisschen defensiver gestaltet, hat auch mit tiefen Flügeln gespielt, sich grundsätzlich in der Reihe ein bisschen, also in der Pressing-Reihe etwas tiefer fallen lassen, um Kompaktheit zu generieren. Und ja, also unterm Strich war das auch die richtige Herangehensweise. Und man muss auch sagen, dass die Maßnahmen des Trainerteams auch saßen, ne? Auch gerade in personeller Hinsicht. Also man hat sie ja schon so ein bisschen, sag ich mal, beim Blick auf den Aufstellungsbogen die Augen gerieben. Was ist denn da los? 6 Wechsel in der Startelf. Und darunter natürlich auch wirklich einige, die, sag ich mal, im Vorfeld aufsehenerregend waren, ne?
Ja, und es war mit 6 personellen Wechseln ja dann nicht getan, sondern du hast ja auch mit Finn Bartels einen Mann vom Flügel dann mehr ins Zentrum beordert. So, das war schon eine Herangehensweise, die durchaus mutig ist, würde ich sagen. Andererseits, wann willst du sowas machen, wenn nicht in so einer Situation? Du hast 3-mal auf den Sack gekriegt. Offensichtlich haben die Sachen, die man sich überlegt hat, nicht funktioniert, die jetzt schlecht ausgeführt waren oder vielleicht da auch dahinter steckte, dass ein Steven Skripski etwa nicht richtig eingesetzt war, spielt wahrscheinlich alles irgendwie ein bisschen zusammen. Klar ist das mutig erstmal, aber wie gesagt, nach 3:0 Niederlagen musst du was tun.
Ja, und Mut wird im Fußball häufig halt belohnt und in der Situation war es einfach offenkundig das, was passieren musste. Das hat Ole Werner ja auch danach auf der Pressekonferenz gesagt, ne, dass er halt nach 3 solchen Auftritten auch was machen muss. Das ist einfach offenkundig. Und er hat sich dann noch mehr als sonst, wie er sagte, von den Eindrücken der Trainingswoche leiten lassen. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass halt ein Marcel Benger zum Beispiel auf der 6 sein Debüt feiert, gleich in der Startelf. nachdem er bisher in seiner gesamten Karriere nur eine Bundesliga-Minute für Borussia Mönchengladbach gesammelt hat.
Und bei Holstein ja auch von der Tribüne auf die Bank, beziehungsweise aus der zweiten
Mannschaft. Aus der zweiten Mannschaft, genau, da hat er zuvor noch gespielt.
In die Startelf.
Rein in die Startelf. Und nur um ihn jetzt einmal exemplarisch zu nennen, wir müssen jetzt nicht jeden Spieler herausheben, aber ich finde, er hat's klasse gemacht, er hat das Vertrauen gerechtfertigt, hat mit Ruhe und Übersicht gespielt, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, hat immer den Kopf oben gehalten, hat gute Lösungen unter Druck gefunden, dadurch hatte Holstein halt auch wirklich mal wieder ein Mittelfeldzentrum, ne? Das, was in den Spielen zuvor wirklich kollabiert ist, hatte plötzlich Struktur und gerade aus diesem 4-3-3 heraus ist es einfach wichtig, dass du da wirklich, sag ich mal, den Maschinenraum im Zentrum am Laufen hältst.
Ja, es ist natürlich, dem Sechser kommt in diesem System eine besondere Rolle zu, weil er auch alleiniger Sechser ist. Vielfach ja seit der WM 2010 spätestens durchexerziert das 4-2-3-1 eben mit zwei im defensiven Mittelfeld, wo du dann ganz oft einen eher abräumerartigen Sechser hast und einen spielmachenden
Sechser. Das war mehr das Prinzip, was Düsseldorf zum Beispiel gespielt hat. Das war grundsätzlich eine 4-2-3-1 Spielanlage.
Richtig. So, und da hast du bei Holstein halt einen alleinigen Sechser und diese Rolle musst du erstmal ausfüllen.
Ja.
Schnittstelle zwischen Innenverteidigung, wo der Spielaufbau ja beginnt, meistens bei Hauke Wahl, hin zur Kreativzentrale und gegen den Ball halt Löcher stopfen, die natürlich groß sind, wenn du der Einzige bist und keinen neben dir hast.
Ja.
Und das hat in den ersten Spielen überhaupt nicht funktioniert. Und es war jetzt, auch durch die Maßnahme Bartels ins Zentrum zu ziehen, hast du dir ein bisschen Ruhe erkauft, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, die du verloren hast durch den Abgang von Jonas Meffert, der das einfach perfekt ausgefüllt hat. Und das war jetzt mit Benger, der das gut gespielt hat, aber auch mit Bartels. Wenn der auch unter Bedrängnis ist von zwei, drei Leuten, der findet immer eine Lösung, kriegt den Ball immer irgendwie weg. Und das waren halt so diese grundsätzlichen Sachen, was Ole Werner ja auch vorher gesagt hat. Es geht erstmal jetzt um Grundlagen des Verteidigens, wieder Stabilität zu gewinnen. Und das war die genau richtige Maßnahme. Dazu muss man Marcel Benger ein Lob aussprechen. Er hat das wunderbar gespielt. Er hat auch jetzt ja nicht nur mit einer Bierruhe 2 Meter Querpässe gespielt, sondern er hat halt auch schöne Diagonalflugbälle gespielt, öffnende Bälle. Ist auch
exemplarisch da mal ins das Ding gegangen. Auf Johannes Vandenberg vor dem 1-0, ja,
genau.
Dem frühen.
Genau, da ist er auch ins Risiko gegangen, ne? Weil diese Bälle können dir natürlich auch schnell wieder zurück um die Ohren fliegen.
Aber diese Risikobälle musst du spielen, damit das Kieler Spiel überhaupt funktioniert.
Genau. Also, nee, das war wirklich gut. Das war, Steven Skripski hat vorne deutlich besser funktioniert, in der zweiten Halbzeit sogar noch besser als in der ersten Halbzeit, als er auf dem Flügel gespielt hat dann.
Immer sehr emsig als erster Anläufer, hatte dann im Anlaufen auch häufig Unterstützung von einem Finn Bartels, der nach vorne geschoben hat, so wie situativ auch Alexander Mühling nach vorne geschoben hat. Also die, während sich die Flügel haben etwas fallen lassen, haben die Achter nach vorne geschoben, situativ, aber Mühling hat sich hin und wieder auch mal auf Sechserhöhe fallen lassen, sodass Benger da noch zusätzliche Unterstützung hatte.
Ja.
Das war immer spielsituativ, sehr gut austariert, hat dann weitgehend gut auch funktioniert. So konnte man Düsseldorf in Teilen in Schach halten, gerade in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat man irgendwann auch das im Spiel mit Ball so ein bisschen aus der Hand gleiten lassen, hat die Bälle dann nicht zielgerichtet gespielt und ist so in einige Düsseldorfer Wellen hineingelaufen.
Da waren viele Bälle zu schnell weg, da waren auch so Phasen, wo sie wirklich eingeschnürt waren und gar nicht mehr rausgekommen sind. Das stimmt. Aber also mal ganz jetzt diese taktischen Veränderungen und so, die spielen natürlich eine große Rolle. Am Ende des Tages aber kann man viel drüber unterhalten, was wie geklappt hat und was nicht. Alle waren auf einem höheren Level als in den ersten Spielen. Das ist ganz entscheidend. Das liegt bestimmt auch an diesen Veränderungen, dass es besser gepasst hat. Aber es war einfach, jeder war individuell in der Leistung auch deutlich höher angesiedelt als jetzt in den ersten Spielen.
Auch wenn ich solche Begriffe im Fußball hasse, aber sowas wie Bereitschaft, Leidenschaft, das war da.
Ja.
Also die Jungs waren irgendwie halt on fire.
Ja.
Natürlich auch angeheizt vom Trainerteam. Ole Werner hatte ja im Vorfeld auch wirklich eingefordert, dass die Mannschaft mehr kommuniziert. Ich war im Stadion, es war etwas laut mit 16.000 Fans. Nichtsdestotrotz konnte man mitbekommen, wie die Mannschaft sich untereinander auf dem Feld gegenseitig gecoacht und gepusht hat. Das war dann auch ein Faktor.
Ja.
Definitiv.
Ja, absolut. Ja, es ist in so einer Situation, was sollst du machen? Du kannst dich ja auch nicht in dein Schicksal ergeben, ne? Du musst irgendwie, klar musst du ein bisschen was verändern, aber du musst dich halt vor allen Dingen am eigenen Schopfe packen und aus diesem Schlamassel rausziehen.
Ja.
So, du hast dich da selbst reingebracht, wie groß verschuldet auch immer, scheißegal, du steckst da jetzt drin, jetzt musst du es da wieder raus. So. Und das war halt eine Reaktion, die jetzt da war, auf jeden Fall. Ganz wichtig für einen selbst, auch um zu merken, wir können es ja noch. Ne? Also wir sind jetzt nicht Niveau jede Woche 0-3 in dieser Liga, das ja auch nicht. Also deshalb ja. Und klar, immer noch Luft nach oben. Es war jetzt ein Schritt. Es ist nur ein Punkt. Es ist ein Punkt in Düsseldorf. Es ist alles gut. Den hätte man vor der Saison wahrscheinlich auf jeden Fall genommen. Ein Punkt auswärts in Düsseldorf. So, alles in Ordnung. Aber jetzt muss halt weitergehen. Jetzt musst du halt beweisen, dass das nicht nur ein Strohfeuer war, sondern dass das wirklich ein Turnaround war.
Genau. Also wenn das jetzt ein Zwischenhoch war und es, sag ich mal, jetzt wieder abflacht, dann ist dieser Punkt auch nicht viel wert, man sagen. Jetzt muss man natürlich nachlegen. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt kommt Aue, auch eine unangenehme Aufgabe, auch wenn die natürlich gerade auch nicht gut performt haben am letzten Spieltag. Nee. Ne? Ja, was kann man ansonsten aber noch über das Düsseldorf-Spiel sagen? Wir haben das Debüt von Louis Holtby dann noch in der Schlussphase gesehen. Ne? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der jetzt auch ein Kandidat wird für die Startelf, falls man den Bartels wieder auf den Flügel zieht.
Möglich, kann ich mir vorstellen. Ich glaube es eigentlich nicht, dass er von Beginn an spielt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass er die Woche der Länderspielpause nach dem Aue-Spiel bekommt. Dass er da wirklich dann auf einem Level, weiß ich nicht, ob du es sein kannst, wenn du das letzte Mal im Mai mit einer Mannschaft trainiert hast, aber dass du schon so ein bisschen auch die Abläufe kennst.
Genau, da geht es, glaube ich, weniger jetzt um das Körperliche.
Nee, das gar nicht.
Nein. Das wird er sicherlich mitbringen, das bringt er auch mit, weil er auch viel trainiert hat.
Es geht nicht um körperliche Fitness, es geht um eine viel zitierte Match-Fitness.
Abläufe, genau.
Also, dass du wirklich, dass du bereit bist in einem Gefüge und diese Mannschaft, das ist ja dann einer der großen Unterschiede, es gibt viele große Unterschiede, aber das ist einer der großen Unterschiede ja zum Amateursport, sagen wir jetzt mal auf Verbandsliga-Niveau oder so. Du bist einfach in dieser Leistungseinheit, die halt mit so vielen eingespielten Abläufen zu funktionieren hat, damit du dieses Niveau überhaupt erreichen und halten kannst. Und da musst du halt erstmal reinkommen. Und deswegen, ich glaube es eher nicht. Er ist mit Sicherheit ein Kandidat. Ein Kandidat sind da aber auch noch einige andere. Das ist ja auch immer so. Würde ich jetzt erstmal warten. Länderspielpause nochmal wirklich 2 Wochen bis zum nächsten Spiel.
Das gilt dann aber für die gesamte Mannschaft. Das ist nicht nur Holtby, der dann in die Abläufe kommen muss, sondern der Mannschaft wird jetzt nach dem Start, glaube ich, diese Pause auch wirklich gut tun, in der man ohne den in Anführungszeichen Leistungsdruck in einem Punktspiel nochmal weiter die Abläufe einschärfen kann und so weiter. Das wird wichtig, das wird der Mannschaft sicherlich auch helfen. Ja. Ansonsten, wenn wir jetzt nochmal...
Ansonsten müssen wir, finde ich, wir müssen, fällt ja auch ein bisschen hinten runter, immer Finn Porat nochmal erwähnen, der ja immer irgendwie mit dabei und auch viel, du hast es geschrieben, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht mehr im Kopf, mehr als 50 Spiele für Holstein, aber...
Ja, so genau komme ich auch nicht mehr drauf, es mögen 53 oder so gewesen sein.
Irgendwie sowas, aber die allermeisten halt irgendwie von der Bank und den kannst du aber immer reinwerfen. Der hat das gut gemacht.
Ich finde, jetzt hat er auch mal wirklich von Beginn an wirklich gut funktioniert.
Gemacht. Er hat im Anlaufen ganz viel richtig gemacht.
Diszipliniert gearbeitet gegen den Ball.
Und mit seiner gewissen Grundgiftigkeit, die er immer ja auch hat im Zweikampf.
Denkt immer, ihm fehlt so ein bisschen die Körperlichkeit. So, er wirkt dann wie das in Anführungszeichen wortwörtliche Leichtgewicht. Aber ich finde, er hat es im Zweikampf wirklich mit seiner Galligkeit auch da rausgeholt.
Absolut.
Ne?
Also das ist so, der führt auch, egal wo der Zweikampf stattfindet, der führt jeden Zweikampf von Anfang bis Ende. Ob an der Seitenlinie am gegnerischen Strafraum oder vor dem eigenen in der gefährlichen Abschlusszone. Also das war wirklich gut. Aber du kannst jetzt eigentlich über jeden Holstein-Spieler sagen, dass es gut war. Hauke Wahl, Simon Lorenz in einer wieder neu zusammengestellten Innenverteidigung.
Man kann immer Leute rausheben. Wir können jetzt auch einen Julian Korb rausheben, der wirklich auch defensiv sehr solide, seriöse Arbeit geleistet hat.
Johannes Vandenberg mit seiner wieder mal Direktabnahmenflanke vor dem 1-0 und super Kopfball von Alex Mühling aus dem Rückraum, perfekt gesetzt.
Macht da ein Tor und es ist kein Elfmeter.
Ja,
ne? Also
auch
das soll man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Nee, aber auch da gut, Skripski, wie gesagt, haben wir schon erwähnt, deutlich deutlich präsenter, deutlich stärker, mit ganz feinem Füßchen das zweite Tor gemacht.
Das war überragend, das muss man wirklich sagen.
Das war auch, von der Delikatessenabteilung. Ja, auch von Instinkt, vom Instinkt her wirklich schon genau in die richtige Position gelaufen, ja. Das vorbereitet und dann perfekt ausgeführt, gute Flanke verarbeitet.
Schön den ersten Pfosten angelaufen,
Fabian Riese mit
vor den Gegner gesetzt.
Mit der Flanke, wo wir vorher auch schon gesagt haben, der flankt in dieser Saison ja, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber eben auch nicht nur alle in die Wicken, sondern auch vernünftig, hat man da beim zweiten Tor auch gesehen. Ja, Johannes Gelios,
beim
muss
zweiten
man drüber sprechen, ob das zweite, ja. Ob er da nicht konsequent, rigoros hin muss. Der Ball segelt da durch einen Fünfer. Würde ich jetzt mal sagen, ja, bestimmt. Darf ich auch sagen, habe selbst im Tor gespielt, das sind Scheißsituationen, aber da musst du hin als Torwart. Das ja, aber mein Gott, also das bei allen, wie gesagt, war eine deutliche Steigerung zu erkennen, bei allen war der Wille zu erkennen und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Lass uns nochmal kurz über Skripski sprechen. Meinst du denn, er hat seine neue Rolle jetzt gefunden? Also ich glaube mit der 8 und ihm, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass die beiden warm werden, er und diese Position.
Nein, er wirkte auf der 8 überfordert. Das war einfach nicht seine Rolle.
Genau, er war immer irgendwie im Niemandsland unterwegs und ja, man hat wirklich auch das Fragezeichen über seinem Kopf gesehen, in welche Räume soll ich mich jetzt begeben, ja. Wie habe ich hier auch mit Ball am Fuß die Anschlussaktion auszuführen. Ich finde ihn da wirklich in vorderster Reihe deutlich wertvoller.
Ja.
Und ich finde, er hat wirklich, also er hat's gut gemacht. Er hat super angelaufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt zum Beispiel gegen Aue tatsächlich auch erneut eine Option ist, vorne in der Sturmspitze.
Ja, es ist, also ich als Laie, ne?
Na,
wir nehmen jetzt mal den Titel Holstein-Experte hier weg. Ich bin jetzt mal als Laie, ja. Ich guck auf so einen Transfer, denk Skripski, erinnere mich damals. Zweite Liga, Holstein gegen Union im Januar im Schneegestöber. Was hat Skripski Holstein nass gemacht? Und wo hat er es gemacht? Auf dem Flügel. Auf dem Flügel als hängende Spitze, so irgendwo dazwischen. Dann kommt er her und dann fragst du dich, hat er überhaupt schon mal auf der 8 gespielt?
Genau, dann kramt man erstmal nach, guckt uralte Aufstellungen nach und sieht hin und wieder mal in einer klar offensiven Mittelfeldrolle mal agiert.
Aber ich denke, das hat er doch nicht gespielt. Na, dann hörst du von den Verantwortlichen, doch, das kann der und das hat er und hat er auch schon mal und ja, der ist da vorgesehen. Und denkst du schon so, okay, ich meine, ich unterstelle denen mal, dass die mehr Ahnung haben als ich, sonst würden sie den Job nicht machen.
Genau, das ist der erste Impuls, dass man denkt, ja, die werden schon wissen, was sie da tun.
Und dann denkst du aber, nee, es kann eigentlich nicht sein. So, und dann macht der 3 Kackspiele auf der 8 und dann ertappst du dich ja dabei, dass du sagst, guck mal, habe ich doch gesagt, das kann doch gar nicht funktionieren. Ne? So, jetzt spielt er dann wieder auf dem Flügel, macht es deutlich besser. Ende vom Lied, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben recht, wie immer.
Wir haben es doch immer gesagt, wir haben es gefordert.
Genau. Basinga. Aber ich glaube schon, dass das seine Rolle ist, weil er einfach da, das hat ein Stück weit was mit Gewöhnung zu tun, hat aber auch ein Stück weit mit seiner Spielweise zu tun, dass halt dieses Reinstechen, so wie eben vor dem zweiten Tor, dass das eher das ist, was ihm liegt und wo er auch den Blick hat für den Raum.
Genau, tiefe attackieren, genau die Schnittstellen
auch gut anlaufen. Halt, oder von der Spielmacherposition oder wie auch immer halt nicht so hat. Hat nichts damit zu tun, dass der das technisch nicht spielen kann oder so, überhaupt nicht. Ne? Aber das ist einfach, glaube ich, nicht seins und deswegen würde ich ihn deutlich weiter vorne ansiedeln. Vor allen Dingen, wenn du auch siehst, dass du mit Arp und Fridtjonsson im Moment 2 Neuner hast, die dir so in der Form nicht so weiterhelfen, wie erwünscht.
Hm. Und für die beiden kann es natürlich auch heilsam sein. Natürlich wollen die von Beginn an auch spielen, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber weißt du, bevor du die Jungs jetzt da verbrennst und wenn sie einfach noch nicht in der Verfassung sind, dass sie es spielen können, dass du sie immer wieder bringst und vielleicht auf Dauer dann verheizt, bis der Knoten mal geplatzt ist, ist er geschmolzen. Ne?
Ja.
Also da finde ich es schon gut, wenn du da jetzt jemanden vorne hast, der da erstmal die Rolle übernimmt und dann kannst du die Jungs nach hinten raus noch bringen. Arp hatte ja auch nach seiner späten Einwechslung dann auch noch 1-2 nette Aktionen. Ne?
Ja, wo er den am Ende den Ball nochmal ablegt, ganz hervorragend gespielt, also wirklich auch nicht mit dem Stürmerkopf durch die Wand sozusagen, sondern schön abgelegt, dass da am Ende nichts draus geworden ist, das war jetzt nicht sein Bier. Insofern alles okay. Du hast durch dieses Spiel aber auch wieder gesehen, du hast doch mehr Optionen, als du vielleicht beim ersten Blick auf den Kader so denkst, weil du hast jetzt auch mit Finn Porat jemanden, der offensichtlich vorzüglich auf dem Flügel spielen kann.
Den genau,
du
sonst der nicht immer nur Jagd spielen kann, sondern auch den Flügel.
Richtig. So, also insofern, doch, ich glaube schon. Das klingt jetzt alles schon wieder sehr nach Lobhudelei und so, aber es ist ja wirklich, wenn du das mal vergleichst zu dem Regensburg-Spiel eine Woche vorher, ist es einfach, als wenn du da einen Schalter umgelegt hättest. Ja. Macht wieder viel mehr Spaß, da zuzugucken. Ne?
Ja, und wir müssen nun mal einfach den Ist-Zustand abbilden. Und dass wir dann natürlich auch herausheben, was jetzt gut war, ist finde ich, selbstverständlich. Natürlich darf man nicht vergessen, was in den drei Spielen zuvor passiert ist. Ne?
Ja, du aber, hast immer noch nur einen Punkt. So, ja, du musst jetzt halt, ne, gegen Aue.
Ja, natürlich, man kann mahnen. Man kann auch sagen, diese Gegentore waren auch dämlich. Auch das erste, das musst du besser verteidigen, blablabla. Ja. Aber ich finde, jetzt ist im Moment nicht der Moment da, dass das Haar in der Suppe zu suchen, sondern es bietet sich jetzt einfach an, das zu sehen, was wirklich besser gelaufen ist. Und von dem man dann aber auch fordern muss, dass es in gewisser Weise konserviert wird und im nächsten Spiel auch wieder abgerufen wird.
Du kannst ja, um im Bild zu bleiben, kannst du sagen, du hast jetzt einen echten Löffel für die Suppe, nicht einen mit einem großen Loch in der Mitte, wie in den ersten drei Spielen.
Ist es denn ein Silberlöffel, ist die Frage.
Das glaube ich noch nicht. Aber er hat immerhin kein Loch mehr im Boden.
Das ist schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung für so einen Löffel. Aus der Hand
gleiten. Ja, nee, also, ja. Aber jetzt Aue, ne?
Jetzt Aue.
Aue, ja. Gewinnst du auch nicht im Vorbeigehen, wie du kein Spiel in dieser Liga im Vorbeigehen.
Nein, und Aue ist und bleibt eklig, auch wenn sich natürlich bei denen viel verändert jetzt hat, auch über den Sommer. Sie haben einen neuen Trainer, sie haben ihr gefährliches Stürmer-Duo verloren, Krüger und Testroth. Ja. Ja. Das ist natürlich wirklich ein Blow für die, das hat man jetzt, finde ich, auch in den ersten Spielen durchaus gemerkt. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist eine Mannschaft, die ist von der DNA einfach so, dass sie defensiv wirklich eklig zu spielen ist. Das haben sie gerade in den ersten Spielen gezeigt, wenn wir jetzt mal von Sandhausen absehen. Zweimal 0-0, einmal 1-1 und nicht gegen irgendwelche Gegner, sondern gegen Nürnberg, gegen Schalke und gegen, weißt du es gerade?
Nee, die beiden hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist immer leicht zu sagen.
Ja, so hinterher. Ist es in einer Live-Situation. Ja. St. Pauli.
Ah, richtig.
Stimmt. Genau, also das ist auch keine Laufkundschaft. Nein. Und denen konnte man wirklich Paroli bieten. Und jetzt gab es so ein bisschen den Schiffbruch gegen Sandhausen. Ne?
Ja.
Sandhausen war, meine ich, neben Holstein bis zum vergangenen Spieltag das einzige Team noch ohne Tor. Und machen sie gleich drei. Und das war auch kein guter Auftritt von Aue. Ne?
Nee, das war, Aue hat ja auch dieses Spiel, was Regensburg ja auch so auszeichnet, diese giftige Verteidigungsarbeit und dann ein rasantes, ganz, ganz direktes Umschaltspiel. Und das war in der letzten Saison, war das vor allen Dingen Pascal Testroth vorne als Zielspieler, der immer angespielt wurde. Und der hat dann
und verteilt. Ein Krüger, der und wie Krüger, so ein Satellit um ihn herum
und war. Genau. Aber, ne? Hat so ein bisschen wie Bielefeld das ja perfektioniert hatte mit Fabian Klos und Andreas Vogelsammer.
Ja.
Und das hat die echt ausgezeichnet. Und da ist jetzt ordentlich was weggebrochen. Das merkst du schon. Die haben ihre Grundfeste hinten zu großen Teilen beibehalten, aber ihnen fehlt jetzt eben dieses Umschaltmoment.
Hinten gab es auch ein paar Wechsel in der Mannschaft, ein Breitkreuz ist weg, aber die können das einfach aus ihrem Bestand heraus sehr gut aufheben, auffangen. Es ist eine Mannschaft, die defensiv nun mal wirklich gut funktioniert, dann kommen natürlich aber auch mal so Tage wie Sandhausen und da ist es dann wirklich auch so, bei Aue geht's auch nur so, wenn die Grundlagen des Fußballs halt umgesetzt werden. Und das ist das, was der Trainer jetzt auch nach dem Spiel kritisiert hat. Es haben die Grundlagen oder die Grundtugenden, wie er es gesagt hat, gefehlt. Es hat mich frappierend erinnert an das, was Ole Werner nach dem 0-3 gegen St. Pauli gesagt hat.
Ja, das stimmt. Ja, da war es auch wirklich so, dass Holstein in allen Belangen was gefehlt hat. Ja, also wenn du vorm Spieltag ja mal so auf die Begegnung guckst, dann hast du ja, ob du jetzt eine Tipprunde hast oder nicht, aber du hast bei allen irgendwie so eine Vorstellung.
Erinnere mich bitte nicht an meine Tipprunden. Vielen Dank.
Ja, wir müssen da immer wieder in unser beider Wunden bohren, Woche für Woche, das nützt nichts. Nee, aber da hast du ja eine ungefähre Vorstellung. So, dann siehst du so ein Spiel Aue-Sandhausen, hast im Kopf, wie Sandhausen die Spiele davor gespielt hat und denkst so, okay, Sandhausen wird es dieses Jahr richtig schwer haben und Aue, naja, guck mal, das wird Aue schon, das werden die irgendwie knapp, werden die es machen.
Ja, ich glaube, ich habe unentschieden getippt.
Und dann,
egal, was ich getippt hätte, es wäre sowieso in die Binsen gegangen.
So, und dann ist es halt wirklich, dann denkst du, huch, sind sie doch nicht so, oder haben sie doch mehr verloren, als man am Anfang dachte so. Also Aue steckt auch in einer schwierigen Situation. Also die stecken ja sowieso von Anfang an, die werden ja auch vor der Saison immer in die Schublade Abstiegskampf gepackt, egal ob sie am Ende Vierter werden oder wie auch immer. Gab es ja diese Jahre auch schon mal. immer, immer schwierig. Und da glaube ich in dieser Situation ein großer Glücksfall, dass du jetzt nicht nach Aue fahren musst. Mhm,
das finde ich auch, ja.
Genau. Weil das ist nochmal extra, extra schwierig. Und die kommen jetzt ins Holsteinstadion. Das ist ein für beide Mannschaften wichtiges Spiel. Und es wäre für Holstein halt die Möglichkeit, sich da von unten ein bisschen abzusetzen.
Ja, Aue auf 16, Holstein aktuell auf 18. Genau. Klar, ist so, wir sind noch in der Phase, wo du mit ein, zwei Siegen gleich wieder vorne oben anklopfst oder so. Aber es ist die Chance, wirklich einen in Anführungszeichen direkten Konkurrenten in dieser Saisonphase dann auch wirklich zu schlagen und zu überholen.
Wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, dann muss ich dich korrigieren. Ist Holstein zwar Letzter, aber 17. Ne? Punkt und Tor gleich mit dem FC Ingolstadt.
Um Gottes Willen, was habe ich mir hier für einen Fauxpas erlaubt? Nichtsdestotrotz, 17 oder 18, das würde am 34. Spieltag auch keinen Unterschied
mehr
machen.
Wenn das jetzt ganz falsch ist, dann müssen wir das nachher in der Bearbeitung
rausschneiden.
Das ist ja ganz peinlich dann. Nee, aber richtig, ich glaube, sie haben beide 2-11 Tore jetzt, das war das, was...
Holstein ist auf 18.
Holstein ist auf 18.
Gerade nochmal nachgeguckt.
Tatsächlich.
Beziehungsweise auf Kicker, unsere Kollegen vom Fachblatt, haben in ihrer Tabelle zweimal den 17. Platz vergeben und Holstein belegt den unteren 17.
Platz. Den unteren 17. Platz. Wir sagen den unteren 17.
Genau, 17.2 ist Holstein.
Weil Holstein weiter hinten im Alphabet kommt als FC Ingolstadt wahrscheinlich.
Genau, so ist es,
denke ich. Oder weil der Aufsteiger als Liga-Herausforderer dann im Vergleich die Nase vorne hat. Naja, so bei
Achso, der hatte noch Welpenschutz.
Ja, genau, so ungefähr, ja. Wie dem auch sei. Also das ist ein interessantes und wichtiges Spiel, definitiv. Aber auch ein Spiel, was du vorher gar nicht so einschätzen kannst, wie sich das entwickelt. Weil du weißt, das wird für Holstein schwer, defensiv ist Aue stark. Holstein hatte jetzt spielerisch und kämpferisch und in allen wichtigen Bereichen, fußballerisch, eine deutliche Steigerung. Nur, sie haben halt auch ein frühes Tor gemacht. Wenn du jetzt dann gegen Aue zu Hause, weiß ich nicht, dann lass das hier 16 Grad und Niedelregel haben. Und dann spielst du und spielst du und spielst du. So ein bisschen wie in der Bundesliga jetzt Dortmund gegen Freiburg. Hast 75% Ballbesitz am Ende des Tages, aber irgendwie kommst du da nicht rein, findest den Zugang nicht, fängst dir ein ganz blödes Tor, dann kann das halt auch genauso gut in die andere Richtung
Natürlich, laufen, ne? Aber das halte ich jetzt erstmal im Vorwege für höchst hypothetisch. Ich glaube, das Einzige, was man natürlich erstmal sagen kann, ist, dass die Spielanlage oder der Charakter dieses Spiels ein anderes wert als in Düsseldorf. Definitiv. Also Holstein wird definitiv mehr den Ball haben, wird mehr noch kreieren müssen im eigenen Ballbesitzspiel, im eigenen Positionsspiel, um Aue zu locken, die sich natürlich tunlichst nicht locken lassen werden wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war.
Das war Futurfußball.
Genau, Futurfußball. Richtig, das ist hiermit jetzt eingeführt. Sprachwissenschaftlich nein, aber es wird so sein, du musst versuchen, da irgendwie Lücken zu reißen. Und ich glaube, gerade mit so einem Teilerfolgserlebnis, das du jetzt im Rücken hast, wird es etwas dauern, bis die Fragezeichen über den Köpfen der Spieler überhaupt erst auftauchen. Man wird erstmal mit einer gewissen Grundzuversicht und einem Optimismus und einem Drive in dieses Spiel, denke ich, gehen.
Absolut. Musst du auch. Das ist ja, wir dürfen ja viel reden und unken und
das
negativ
ist ja das
sein und so.
Buch,
das ist ja das. Als Leistungssportler darfst du natürlich mit solchen negativen Gedanken oder was wäre wenn oder wie auch immer, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Da darfst du ja auch gar nicht in so ein Spiel reingehen. Wir dürfen das. Ja, und wir machen das auch. Das gehört einfach auch dazu. Aber klar, du nimmst das jetzt mit. Du versuchst alles mitzunehmen, was du aus diesem Spiel rausziehen kannst. Sowohl personell und strukturell, was da gut funktioniert hat, welche Besetzung gut funktioniert hat. Da geht es ja nicht nur um Positionsbesetzung jetzt auf dem Spielrechtsbogen, sondern auch um so Raumbesetzung, um Abläufe, wer besetzt welchen Raum, wer macht den tiefen Raum, wer macht den intensiven Lauf und so weiter. Da wird viel analysiert, videotechnisch erst das eigene Spiel und dann natürlich auch das von Aue aus den letzten Spielen. Und dann wird man sich da wieder eine Taktik zurechtlegen, wo man sein Spiel, was man jetzt ein bisschen mehr gefunden hat, dann trotzdem auch ein bisschen ausrichtet auf das, was man zu erwarten hat. Das gehört auch dazu.
Da mache ich mir auch die wenigsten Sorgen und die geringsten Sorgen. Genau, das Thema sind dann halt wieder die Grundlagen.
Ja.
Da bin ich jetzt aber überzeugt davon, dass es bei der Mannschaft Klick gemacht hat, dass es wirklich nur mit absoluter Intensität und Kommunikation auf dem Feld geht.
Und Standards, ne? Ganz wichtig. Weil in so einem Spiel, das sind die Spiele, wo du dir noch weniger so ein Standard-Gegentor aus dem Nix leisten darfst als in anderen.
Genau, und in Düsseldorf haben wir es ja auch wieder gehabt, das Standard-Gegentor. Und Sekunden Gegentor nach Flanke in den auf den Elfmeterpunkt. Ja. Das sind auch die Dinger, die du dann konsequenter rausverteidigen musst.
Ja, absolut.
Aber ich denke, da ist schon die Awareness bei der Mannschaft jetzt langsam langsam da.
Ich hoffe das. Also es war ja auch so, dass es ist ja eine klare Zuteilung bei den Defensivstandards. Und dann ist es am Ende des Tages, wenn einer frei steht, ist es halt ein Kieler, der gepennt hat.
Ja.
Das heißt, da ist es dann auch wieder individuelle Ausführung und Aufmerksamkeit und Fokus. Und da musst du dich an die eigene Nase packen. Jeder, egal wer jetzt den Fehler gemacht hat, jeder muss in jeder Situation einfach aufmerksam sein. Das ist die Grundvoraussetzung. So, und das, glaube ich, ist auch gewachsen, sowas, jetzt durch so einen Erfolg und dadurch, dass du gemerkt hast, ja, zwei Gegentore und ja, auch wieder Standard-Gegentor, aber über weite Strecken gegen, weiß ich nicht, jetzt aus dem Kopf, wie viel Prozent Düsseldorfer Ballbesitz, viel.
Etwas mehr als Kiel.
Genau. hast du es eigentlich über weite Strecken gut verteidigt.
Ja, ja.
Genau. Und das nimmst du mit.
Definitiv, ja. Trotzdem bleibt noch ein Wunderpunkt aktuell. Wir müssen mal sehen, was auf den Außenverteidigerpositionen passiert.
Ja, ne? Da war denn jetzt ein bisschen Schwund.
Am Dienstag hatten wir da doch durchaus im Training so ein bisschen Außenverteidigerarmut. Mhm. Ne? Johannes Vandenberg hat einen Infekt schon wieder. Und nein, es ist kein Corona. wurde mir hoch und heilig versichert. Da vertraue ich auch drauf. Der hat sich einen Infekt eingefangen. Das kann natürlich wirklich dazu führen, dass er am Wochenende nicht spielen können wird und Mikkel Kirkeskur wahrscheinlich für ihn dann auflaufen müsste. Auf der Rechtsverteidigerposition muss man auch mal schauen.
Aber auch nochmal bei Kirkeskur, der kommt ja auch gerade aus muskulären Problemen. Also der hat jetzt wieder trainiert normal, aber hat die letzte Woche nur sehr eingeschränkt und ja auch das Spiel verpasst.
Ja, und es fehlt natürlich mit einem Marco Komenda eine weitere Linksverteidiger-Option mit Mittelfußbruch.
Ja.
Das ist ein bisschen heikel. Auf der rechten Seite müssen wir mal sehen, da fehlte am Dienstag gleich das Tandem aus Neumann und Korb jeweils mit muskulären Problemen. Ist noch früh in der Woche. Ich glaube, da muss man sich jetzt noch nicht die großen Sorgen machen. Die beiden liefen einfach ganz entspannt um den Platz herum. Da gehe ich ja davon aus, dass mindestens einer der beiden auf jeden Fall in dieser Woche wieder ins reguläre Training einsteigen kann.
Das ist ja viel Belastungssteuerung dann auch, dass du merkst, so, also Julian Korb ist ja auch bei seiner Auswechslung in Düsseldorf gleich schon ein bisschen behandelt worden, so, da war ein bisschen angeschlagen offensichtlich, das kann immer mal passieren. Und da guckst du jetzt erstmal die ersten Tage, dass du die Belastung langsam hochfährst oder halt auch auf einem niedrigen Niveau hältst über die ersten Tage, um halt zum Wochenende hin dann eine Fitness da zu haben. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was da in den nächsten Tagen kommt.
Ja, aber ich denke, einer der beiden wird schon packen.
Ja, weil der dritte, der Backup.
Der Backup des Backups des Backups.
Der läuft ja zwar auch schon wieder, aber Ignowski. Der ist ja auf jeden Fall noch nicht wieder spielbereit.
Genau, ja, da ist es so ein bisschen eng auf den Positionen. Da mache ich mir links mehr Sorgen als rechts aktuell. Mhm. Denn Infekt klingt für mich doch dann langwieriger als leichte muskuläre Probleme. Ne?
Ja, hat ja auch immer ein bisschen wie soll man das sagen, ein bisschen langwierigere Auswirkungen, so wenn dann die Atmung betroffen ist, dann kannst du ja nicht sofort wieder 100% gehen, auch wenn du wieder annähernd gesund bist oder so, kennt jeder von der Erkältung, dass man danach immer noch so ein bisschen kurzatmig ist vielleicht, ja, muss man mal sehen, also das werden wir Richtung Sonnabend ja irgendwie mitkriegen. Morgen wird es ein Personalupdate geben, spätestens auf der Pressekonferenz.
Ist dann zeitnah nachzulesen auf kein Online natürlich.
Definitiv werden wir schnell haben, was da erzählt wird. Und dann gucken wir mal, ob wir uns dann doch Sorgen machen müssen, dass wir einen Außenverteidiger aus dem Hut zaubern müssen oder so.
Ja, aber ich bin da aktuell, ehrlich gesagt, also zuversichtlich, dass damit nicht das Kieler Spiel steht und fällt.
Und das ist ja auch, du bist jetzt, der Saisonauftakt ist jetzt langsam vorbei. Du bist jetzt in der Saison und in der Saison wirst du immer mit solchen Sachen zu tun haben. Da wird immer Belastung da sein, die auch mal dazu führt, dass man angeschlagen ist, dass mal einer ausfällt. Insofern, das sind die ganz normalen Themen im Profifußball und dann musst du halt damit umgehen.
So ist es. Hast du noch einen Tipp für das Wochenende?
Gott, wir haben doch gerade gesagt, dass wir so schlecht sind im Tipp.
Ja, aber ich dachte, ich wage mich jetzt mal aus der Deckung heraus und fordere dich auf.
Ich habe tatsächlich in dieser Saison noch kein einziges Holstein-Spiel richtig getippt. Nicht mal die Tendenz.
Ich habe einmal eine Niederlage getippt, aber da war ich dann wirklich auch da habe ich mich so ein bisschen von der allgemeinen Verfassung der Störche leiten lassen. Ich glaube, ich habe das Spiel gegen Regensburg Regensburg getippt.
Ich hatte nicht mal Schalke einen Sieg in Kiel zugetraut. Wo man jetzt im Nachhinein ja auch sagt, dass das gar nicht so falsch war. Es lag einfach an, dass Holstein noch weiter unten war.
Es war ein positiver Ausreißer von Königsblau.
Ja, ich tippe irgendwie ein 2-1. Ein 2-1 tippe ich. Ein klassisches Fußball, klassisches 2-1.
Ich wollte auch 2-1 sagen. Weißt du was? Ich sag 3-1.
Oha. Da werden wir uns nächste Woche dran messen. Und wehe, ich habe diesmal jetzt auch die Tendenz wieder nicht richtig. Dann gehst du aber Futter.
Dann, ja, ich bin gespannt. Ich ziehe mich schon mal warm an. Oh,
ja. Nee, vor allen Dingen Holstein. Dann,
ja.
Also, dann hauen wir drauf hier. Wenn die jetzt auch noch meine Tipps kaputt machen, dauerhaft.
Ja, das geht gar nicht mehr. Ne? Also ich finde,
irgendwo
hört es ja auch mal auf. Stichwort aufhören. Ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, um zu sagen, wir setzen hier an dieser Stelle jetzt einen Punkt. Ne? Freuen uns aufs Aue-Spiel. Auch da wird dann wieder alles nachzulesen sein auf KN Online. Das Gesamtpaket aus Ticker, Spielbericht, alles Kommentar, alles, was das Herz begehrt. Ne? Yes. Jo, okay. Und Niklas, wir sprechen uns dann in der kommenden Woche wieder am Mittwoch. Dann werden wir entweder Wunden lecken oder uns auf die Brust klopfen, dass wir die Tendenz zumindest richtig auf Sieg Holstein getippt haben.
Ja, entweder Haue für Aue oder Haue von Aue. Das gucken wir mal.
Dem habe ich nichts weiteres hinzuzufügen. So, dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt sportlich. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.